wünsche euch einen guten Morgen, einen schönen Sonntag. Schön, dass wir jetzt zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Und dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich finde diesen Sonntag immer einen besonders schönen Sonntag, weil er zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ist. Und an diesem Sonntag ist so ein bisschen so die Zwischenzeit, vollziehen wir nach, dies war zwischen Jesu Gehen und dem Kommen des Heiligen Geistes. Nicht, dass Gott weg war in dieser Zeit, aber es ist ein besonderer Sonntag, wo wir zusammenkommen können und vielleicht auch gerade über diese Zeit reden können und über den Glauben. Und ich möchte dir heute Morgen zum Beginn des Sonntags einen Psalm vorlesen, und zwar Psalm 62. Und es ist ein Psalm der Hoffnung, weil ich glaube, dass die Jünger auch in einer ähnlichen Situation waren, in der sie jetzt gewartet und gehofft haben. Meine Seele ist still vor Gott. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem Mann nach, um ihn zu erschlagen, wie eine hängende Wand, wie eine rissige Mauer? Sie beratschlagen nur, wie sie ihn niederstoßen, Lügen machen ihre Freude. Und ihren Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit. Ihr, sein Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Menschen sind ja nichts. Große Leute sind auch fehlbar. Sie wiegen alle miteinander weniger als nichts. Verlasst euch nicht auf Unrecht und Frevel und setzt nicht leere Hoffnung auf Raub, der vergänglich ist. Fällt euch Reichtum zu, dann hängt das Herz nicht daran. Gott hat ein Wort geredet, das habe ich zweimal gehört, dass Gott allein mächtig ist. Und du, Herr, bist auch gnädig und vergiltst jedem, wie es verdient. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass wir jetzt hier zusammenkommen können, gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Hier vor Ort in Schlieren oder jeder zu Hause. Und ich möchte dich bitten, dass du bei ihm bist, bei jedem Einzelnen. Dass du dich bei jedem jetzt erweist als derjenige, der mächtig ist, der gnädig ist, der Hoffnung gibt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt diese Zeit gemeinsam mit dir segnest und uns zu dir führst und zu uns und unseren Herzen sprichst. Amen. Wir wollen diesen Gottesdienst mit einer kleinen Lobpreiszeit beginnen. Wir singen gemeinsam ein paar Lieder und zwischendurch gibt es dann auch noch die Fürbitte und dann kommen wir zur Predigt. Wir beginnen mit dem Lied, Herr, ich komme zu dir. Wir feiern hier oben nicht alleine Gottesdienst. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass noch Leute uns zu Hause zugucken und auch dort Gottesdienst feiern, sondern hier feiern auch noch gerade die Kinder und Jugendlichen Gottesdienst, ihren eigenen. Und heute sind Andrea und Monika bei ihnen. Und wir wollen auch an Sie denken. Wir wollen auch an Sie denken und wir wollen auch, dass Sie, dass wir auch wissen, was Sie unten machen. Und ich möchte euch das kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, da, was Sie machen. Ihr Thema unten ist Zweifeln erlaubt. Es muss auch mal gesagt werden, das Thema unten ist Zweifeln erlaubt. Soweit ich weiß, geht es um die Thomas-Geschichte und es geht um die Frage nach dem Glauben. Und wenn ihr die Eltern seid, dann könnt ihr das unter der Woche vielleicht mal mit ihnen ansprechen. Wenn ihr sonst hier im Gottesdienst seid, vielleicht begegnet ihr ihnen. Vielleicht könnt ihr auch euch über Folgendes austauschen mit ihnen. Denn das ist das, was sie in die Woche mit hineinnehmen sollen. Erstens, Zweifel sind erlaubt und können mit Jesus besprochen werden. Das ist auch eine gute Lektion für uns. Tauscht euch in der Familie über eure Zweifel aus. Zweifel gehören ans Licht und nicht in die Dunkelheit, denn das Licht kann nur die Zweifel durchbrechen. Und erzähl Jesus von deinen Zweifeln. Finde ich ganz spannend, was sie da machen. Und es wäre jetzt schön, wenn wir gemeinsam für sie beten würden. Das ist aber nur das eine Anliegen, wofür ich jetzt beten möchte. Das zweite Anliegen ist, ich möchte auch Fürbitte halten für uns und für die Gemeinde. Und betet doch einfach mit mir für diese Leute und lasst uns einstehen vor Gott für sie. Gerade bei dem Thema Zweifel ist es gut, wenn wir einander unterstützen und füreinander beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du bei diesen jungen Menschen jetzt unten bist. Dass du bei den Kindern und Jugendlichen bist, dass du bei Andrea und Monika bist, die jetzt den Kindergottesdienst machen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen Weisheit gibst. Dass du gerade bei diesem Thema Zweifel ihnen Mut und Glauben schenkst. Herr, stärk du sie, sei du bei ihnen. Herr Jesus Christus, das Thema Zweifel, das betrifft aber nicht nur uns. Das betrifft auch uns und du kennst uns. Du weißt, was uns Sorgen und Ängste macht. Und deshalb wollen wir dich gerade für die Leute bitten, die jetzt heute aus unserer Gemeinde nicht hier sein können, nicht zuhören können, weil sie vielleicht krank sind. Vielleicht sind aber auch Leute unter uns mit dabei, denen es nicht gut geht, die auch Zweifel und Sorgen und Ängste und Nöte haben. Und Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wir können mit diesen Dingen zu dir kommen. Du bist der große Arzt, du bist der große Tröster, du bist der Helfer in der Not. Und so bitten wir dich, nimm du dich ihrer an, kümmer du dich, mach deine Verheißung wahr, steh jedem Einzelnen, der dich braucht, bei und gib ihm Mut. Sei doch jetzt vielleicht ganz besonders auch bei Theo, der ihm es wieder nicht so gut geht und der so Schmerzen hat. Segne du ihn. Herr, ich kann jetzt gar nicht alle Namen aufzählen von Leuten aus der Gemeinde oder unserem Umfeld, die dich brauchen. Und wir alle brauchen dich. So steh du uns bei. Herr, aber nicht nur wollen wir für uns beten, wir wollen auch für diese Welt beten und Schlieren und das Limmertal, die Menschen um uns herum, unsere Nächsten, unsere Verwandten, Freunde, Familie, sei du auch bei ihnen, sei du auch ihnen nah, sei du auch ihnen der Tröster, der Arzt und der, der sie heil und ganz machen kann, der ihnen Freude schenkt, der mit ihnen lacht und mit ihnen weint. Herr, und wir wollen dich auch für diese Welt bitten. Du siehst, wo sie im Chaos versinkt, wo Krieg herrscht. Da wollen wir dich ganz besonders bitten für dein Volk. Herr, du weißt, was dort wieder los ist und was für ein Konflikt dort herrscht. Du siehst auch dort den Hass und die Angst, das Leid und die Zweifel, die Sorgen, den Schmerz. Herr, du bist größer. Du hast diese Welt in deiner Hand. Du bist größer als unsere Ängste, als der Wut und der Hass der Menschen aufeinander. Und so bitten wir dich gerade besonders für Israel, dass du bei ihnen bist. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um dein Erbarmen. Amen. Wir hören noch ein Lied vor der Predigt. Mein Herz ruft. Was für eine Überraschung. Die Kinder reden unten über Thomas und wir werden auch hier oben über Thomas reden. Aber dabei geht es mir nicht nur um den Thomas an sich. Die Geschichte ist nur nach dem Thomas benannt, weil wir können nicht sagen, das ist Jesu Geschichte Nummer 263. Es geht in echt um Jesus. Und Jesus soll uns da auch ein Vorbild sein, wie er mit Zweifel umgeht, wie er mit diesem Thomas umgeht und wie wir dann damit auch umgehen können. Selbst. Wie wir vielleicht auch lernen können, wie Gott an uns handeln will. Und das macht einen großen Teil von Nachfolge aus. Auch bei diesen Dingen. Und so lassen wir Jesus wieder unseren Lehrer sein, unseren Rabbi und wollen auf ihn hören. Nachfolger sein. Das ist eine Herausforderung an diesem Punkt, weil es um eine Herzenssache geht. Hier geht es diesmal nicht um Dinge, die wir vielleicht tun können und machen können und wie wir vielleicht leben können, sondern es geht um eine Nachfolgefrage, die unser Herz betrifft. Aber wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist es eine spannende Frage, genau in dieser Spannung zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sie zu stellen. Und zwar die Frage nach dem Zweifel. Passt Zweifel in unser Glaubensleben hinein oder nicht? Gehört es dazu? Ist es was Böses? Ist es was Gutes? Und wie gehen wir damit um? Und vielleicht denkst du jetzt, hey, Zweifel ist eigentlich so eine Sache, das kenne ich nur von den Chips her und eigentlich habe ich sonst überhaupt nichts damit zu tun. Und ich habe mich mit mehreren Leuten ausgetauscht über das Thema Zweifel vorher, weil ich mal so hören wollte, was so denken die Leute darüber. Und bei den meisten Erwachsenen, die ich gefragt habe, also ich habe jetzt nicht Tausende gefragt, also keine repräsentative Umfrage, aber die haben mir gesagt, eigentlich Zweifel, da müssten sie ganz schön lange überlegen, wann sie das letzte Mal gezweifelt haben. Das war vielleicht lange her. Zweifel. Warum denn also über das Thema reden, wenn das so selten vorkommt? Ich glaube, zum einen, dass es gar nicht so selten vorkommt und zum anderen, dass es in der Nachfolge viel geben kann, was uns helfen kann, dass es gar nicht erst dazu kommt oder wie wir auch damit umgehen können. Vielleicht ist es Zweifel gerade so schockierend auch, unter uns Christen zum Beispiel, weil es so alles hinterfragt. Und dann wissen wir gar nicht, wie wir mit Leuten umgehen sollen, die echte Zweifel haben. Wenn du also denkst, hey, das betrifft mich gar nicht, ich habe selbst keine Zweifel, dann ist es vielleicht eine Sache, wo wir sagen können, vielleicht lasse ich mich darauf ein, damit ich mal jemanden, der Zweifel hat, begegnen kann. Ich möchte euch jetzt aber zunächst einmal die Bibelstelle vorlesen, um die es da eigentlich geht. Und wir werden sie gleich noch sehen, aber ich möchte sie erstmal als Ganzes vorlesen, damit wir sie einmal hören. Und sie steht im Johannes 20. Also wir wissen ja, was vorher passiert ist. Die Geschichte mit dem Thomas ist nicht eine Zweifelgeschichte. Es gibt mehrere Zweifelgeschichten in der Bibel. Also recht viele werden wir gleich sogar feststellen. Aber das ist so der Klassiker. Und das sind die Verse 24 bis 31. Jesus Christus ist gestorben und wieder auferstanden. Und die Jünger sind diesem Jesus und die anderen Nachfolger fast alle schon begegnet. Von den Emmaus-Jüngern zu den Frauen am Grab und den meisten anderen Jüngern. Nur der Thomas nicht. Und deshalb ereignet sich Folgendes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Welcher ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Wenn ich nicht seine Hände, die Nägelmale sehe, und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. 8 Tage später waren seine Jünger wieder im Hause und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Tür verschlossen war, und trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Danach sagt er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr Glaubenden Leben habt in seinem Namen. Das ist eine ganz schön volle Geschichte, oder? Und ich habe sie jetzt mal die ganze Geschichte vorgelesen, weil mich eins besonders erstaunt hat. Wir heben ja den Thomas so hervor. Okay, und der Thomas, der hat auch wirklich Zweifel, oder? Und der sagt auch: Hey, wenn ich das nicht gesehen habe, wenn ich das nicht mit eigenen Händen ertestet habe, dann glaube ich das nicht. Das fällt mir so schwer. Aber wenn wir jetzt den ersten Teil nochmal lesen, wo Jesus das erste Mal den Jüngern erschienen ist, dann stellen wir fest, das ist gar nicht so viel anders gewesen, oder? Jesus ist auch mitten unter ihnen gekommen, hat genau das Gleiche gesagt: Fürchtet, Friede sei mit euch, und hat ihn die Hände gezeigt und die Seite. Und das Erste und das Wichtigste, glaube ich, worum es geht, ist, dass Jesus ermutigt hier einfach. Das hat er sowieso gemacht. Nicht nur beim Thomas, über den wir reden, sondern das hat er auch mit den Jüngern schon gemacht. Und diese Ermutigung ist ja mehrfach. Er zeigt ihnen nicht nur, wer er ist, dass sie es sehen können mit seinen Wunden, die ihn erkennbar machen, sondern er gibt ihnen auch noch seinen Segen, seine beste Wünsche mit, und zwar nicht irgendwas, sondern Frieden. Das behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt über den Thomas und das, was ihn bewegt, oder was Menschen in der Bibel, die zweifeln, sowieso auch bewegt, ausmacht. Damit wir einfach wissen: Hey, da ist nicht so ein Riesenunterschied, wie das ist vielleicht. Die Thomas-Geschichte an sich, wenn wir die jetzt nur rausnehmen, dann klingt die wirklich nach einer Geschichte eines Menschen, der viel Sorgen hat und der Dinge einfach anfassen muss und sehen muss. Jetzt könnte man einfach sagen, okay, vielleicht geht es gar nicht um Zweifel in dieser Geschichte, sondern vielleicht ist es einfach ein gewisser Menschentyp, der das einfach auf der Hand schwarz und weiß haben muss. Nun, vielleicht gibt es Menschen, die vertrauenswürdiger, schneller, leichter sind oder manchmal nennen wir sie auch naiv sind. Und dann sagen wir, ha, das ist eine gute Eigenschaft. Und dann jemand, der sehr kritisch ist und so, das ist vielleicht eher was Schlechtes. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht in dieser Bibelstelle und in der Bibel da an diesem Punkt. Ich glaube auch nicht, dass da Gott einen Unterschied macht, sondern ich glaube, dass Gott mit uns Menschen etwas anderes, eine andere Art von Beziehung haben will. Und die Bibel nennt diese Art der Beziehung nicht umsonst Glaube. Weil diese Art der Liebesbeziehung, die setzt halt einfach Glaube voraus. Es ist keine Vertragsbeziehung in dem Sinne oder irgendwie anders, wie wir sie kennen, sondern so, wie wir sie uns oft auch zwischenmenschlich einfach wünschen. Deshalb ist Glaube eine Voraussetzung. Die Voraussetzung, um zu Gott zu kommen und mit ihm zu reden. Genauso wie wir uns das ja eigentlich auch zwischen uns Menschen wünschen würden, dass einfach erstmal ein Grundvertrauen da ist zueinander und füreinander. Ich weiß, dass wir durch unsere Geschichte, wie wir Dinge erlebt haben, durch unsere eigene Biografie und so, dass uns das nicht so einfällt und dass wir da auch Kategorien haben mit Menschen, mit denen es einfacher geht und mit Menschen, denen es schwieriger geht oder Menschen, wo wir alleine schon vom Aussehen erstmal uns die suspekt sind oder vielleicht durch Einstellungen, die sie haben. Aber im Prinzip wünschen wir uns das ja auch, dass da diese echte Liebe, dass dieser Glaube wachsen kann. Und das ist das, was Jesus sich ja auch wünscht zu uns. Und deshalb sagen wir auch, und deshalb sagt auch die Bibel, keiner kann zu Gott kommen, außer er glaubt an Jesus Christus. Das Ding mit den Zweifeln ist halt eine andere Geschichte. Die Zweifel sind nicht unbedingt nur Gegenteil von Glauben oder von Vertrauen, sondern Zweifel, vielleicht kennen wir das von uns selbst, haben so eine Art Eigendynamik. Und beim Thomas, und nicht nur beim Thomas in der Bibel, sondern bei vielen anderen Leuten können wir das auch sehen. Viele Menschen in der Bibel hadern mit Gott. Ist er wirklich da? Erfüllt er wirklich seine Verheißung? Manche legen ein Vlies mehrfach aus, manche wollen Beweise von Gott haben. Manche glauben nicht, nehmen die Sachen selbst in die Hand. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel. Die eine Seite, die es ganz oft gibt und die so ein bisschen hier beim Thomas auch rausklingt, ist halt so eine Art Selbstzweifel. Selbstzweifel kennen wir vielleicht von uns selbst, wenn das so einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tun. Im Großen wie im Kleinen. Wenn ich mir Dinge vornehme und die nicht ganz schaffe, dann fange ich an mir selbst zu zweifeln oder ich zweifle an mir selbst, dass ich das gar nicht erst kann und dann setze ich andere Ziele voraus und das ist so ein bisschen so das Ding mit Selbstzweifeln. Manchmal sagen wir auch, uns fehlt das Selbstvertrauen oder dem fehlt das Selbstvertrauen. Das ist auch nicht nur eine Sache, die ganz persönlich nur immer uns betrifft, sondern oft kommen diese Selbstzweifel auch von außen, weil wir mal gehört haben, du kannst das eh nicht oder du bist da nicht so gut. Und wer weiß, was der Thomas für Erlebnisse hatte. Aber diese Selbstzweifel können sich nämlich auch auf Gott beziehen. Und im Glauben bedeuten Selbstzweifel, ich bin es nicht wert, vor Gott zu sein. Ich bin vielleicht nicht seiner Gnade wert. Vielleicht denke ich auch manchmal, die Sünde, diese Sünde, die ich da gemacht habe, die ist viel zu krass. Die kann mir Gott gar nicht vergeben. Oder vielleicht denke ich auch einfach mal so, hey, so wie ich das gerade mache, so kann ich gar nicht vor Gott sein. Das reicht gar nicht. Oder mein Glaube ist so klein, das schaffe ich gar nicht. Oder vielleicht auch einfach Sachen wie, ich will das gar nicht. Ich will eigentlich was ganz anderes, als was Gott will. Und dann zweifle ich an mir selbst, welches Wollen eigentlich das Wichtigere ist für mich und ob das dann, ja, was jetzt nun wieder nicht ganz richtig ist mit mir. Und so ähnlich ist es auch mit dem Verzweifeln an Dingen und an Sachen. Und hier ist es auch ganz wichtig und spannend, dass diese Dinge einfach nicht nur Sachen sein können, dass wir dran zweifeln, dass wir noch rechtzeitig bei Grün über die Ampel kommen oder dass es hier je irgendwie wieder besser wird oder dass es mit dem Land bergab geht oder dass der und der die Sachen noch richtig macht. Da gibt es ganz viele Dinge, an denen wir zweifeln, andauernd. Was auch ganz normal ist und ganz alltäglich ist. Das Problem ist aber, wenn sich diese Dinge auf den Glauben beziehen. Das Wunder passiert heute nicht mehr. Die ganzen Wunder, die wir eigentlich von der Bibel erwarten können, dann zweifeln wir daran, dass die Dinge noch so funktionieren können, wie sie sind. Und dann wird es nämlich persönlich und auf dem anderen übertragen. Und das ist das, was dann dem Thomas rausrutscht. Jesus sagt ja zum Thomas, hey, warum zweifelst du eigentlich an der Auferstehung? An anderer Stelle sagt er das auch seinen ganzen Jüngern. Ihr wusstet es doch, was da passiert, oder? Und die Jünger, und ganz besonders hier an dieser Stelle der Thomas, die haben es persönlich gemacht. Sie haben an Jesus gezweifelt, ihn angezweifelt. Wir zweifeln oft an anderen Leuten und verzweifeln oft an anderen Leuten. Das sagen wir ganz oft, hey, der ist so und so, der schafft das eh nicht oder keine Ahnung, der hält sich eh nicht dran, 12 Uhr, das wird eh wieder eins, bis der kommt. Oder ich weiß nicht, was für Dinge uns da durch den Kopf gehen. Wir zweifeln und verzweifeln oft an anderen Leuten. Und das tun wir, dann glaube ich, manchmal auch bei Gott, so wie der Thomas. Also was stimmt denn daran jetzt eigentlich an Gott und an der Bibel und an Jesus? Und was ist da richtig dran? Und das Perfide ist, glaube ich, dass wir bei Zweifeln oft nicht wissen, dass wir sie haben. Weil wir es gar nicht erst glauben. Und wenn wir es gar nicht erst glauben, dann gehört es gar nicht in unser Gottesbild oder Weltbild hinein. Und der Thomas soll uns aber Mut machen, die Geschichte um den Thomas, dass das auch anders sein kann und anders werden kann. Erstens, Jesus vertraut den Jüngern trotzdem. Und Jesus vertraut auch dem Thomas. Der sagt nicht, okay, der Thomas, der zweifelt an mir, jetzt kann ich nicht mehr zu dem kommen, na, dann bleibt er halt außen vor. Da können wir jetzt nichts machen, der glaubt nicht mehr, dann ist die Geschichte jetzt gegessen. Und der Thomas verloren. Das stimmt nicht. Jesus kommt extra nochmal wieder, wenn der Thomas da ist. Und das ist nicht nur in dieser Geschichte so. Wenn ihr wirklich durch die Bibel durchgeht und mal guckt, wie er mit dem Mose umgegangen ist oder mit dem Gideon umgegangen ist oder mit dem David umgegangen ist. Und da, ich könnte fast jetzt alle biblischen Personen auszählen, weil die meisten sind irgendwann mal an eine Grenze gekommen, wo sie das nicht mehr geglaubt haben. Also selbst der Elia und so sind da an ihre Grenzen gekommen. Gott gibt ihnen einen Vertrauensvorschuss und kommt und sagt, ich vertraue auf dich, ich glaube dir und ich glaube, dass du mir glauben kannst. Und ich kämpfe um deinen Glauben. Wisst ihr, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres in dem Sinne, dass Jesus nicht an uns verzweifelt und dass wir uns dessen sicher sein können. Zweifel zerstören so viel menschliche Beziehung und so viel Beziehung zu Dingen, dass wir manchen Sachen einfach nicht mehr glauben können und einfach nicht mehr glauben wollen. Und das wieder zu reparieren, ist fast nicht möglich. Wisst ihr, das tut mir auch manchmal leid. Also zum Beispiel die Menschen, die jetzt gegen die Corona-Maßnahmen protestieren und einfach nicht glauben, dass es diesen Virus so gibt, wie es gibt, oder da andere Sachen glauben. Stell dir, da ist was passiert in deren Leben, was so tief gegangen ist, dass sie einfach nicht mehr den Menschen, den Wissenschaftlern, den Politikern, den Medien vertrauen können. Und sie können keinem mehr glauben. Und das wieder zu reparieren, ist so schwierig, da wieder rauszukommen. Und das Krasse ist ja auch, dass sie sich bestätigt fühlen durch die ganze Ablehnung, die sie dann doch auch erfahren wieder. Und das erleben wir aber, wie das da im Großen beschrieben ist, auch andauernd bei uns im Kleinen. Dass wenn wir Vertrauen entziehen, dass das einfach kaum wiederherstellbar ist, wenn einmal Zweifel da war. Und bei Gott ist es einfach anders. Der zweifelt nicht an uns. Der gibt den Thomas nicht auf. Der hat den David nicht aufgegeben, den Elia nicht aufgegeben. Der gibt den nicht auf. Und ich glaube, das ist ein gutes Argument gegen Zweifel, wenn wir uns das einfach sagen. Weil es wahr ist, Jesus zweifelt nicht an mir, sondern er ermutigt mich sogar. Wisst ihr, dieser Zweifel, ob das mit Jesus stimmt oder nicht, das schafft ja Unfrieden. Jeder Zweifel kann das bewirken, dass es einfach eine ganze Menge Unfrieden gibt. Weil einfach denn was zwischen mir und den anderen Personen steht, weil dann einfach eine Kluft da ist, weil was zwischen mir und Gott steht. Und dann kommt Jesus und ermutigt uns trotzdem. Wisst ihr, und diese Brücke, die kann ja so viel schlagen, wenn es dann auf einmal Hoffnung gibt. Weil dann gibt es auch eine Hoffnung, die da ist, die diese Brücke zwischen uns und Gott oder uns und den Menschen überwinden kann. Ein Weg, den wir gehen können, der uns zeigt, hey, das ist ein Weg über Zweifel. Das ist ein Weg, der über den Unfrieden hinausgeht. Jesus sagt als erstes, Friede mit euch. Friede mit dir, Thomas. Bei all dem Unterschied, auch wenn du mir nicht glaubst, auch wenn du nicht an mich glaubst, auch wenn du nicht glaubst, dass ich auferstehen kann und auch wenn du damit eigentlich nicht glaubst, dass ich der Sohn Gottes bin und auch wenn du damit glaubst, dass die ganzen Jahre, die wir unterwegs waren, eigentlich gar nicht so richtig waren, ich wünsche dir Frieden und Friede soll zwischen dir und mir sein. Was für eine goldenes Tor, was für eine riesige Brücke, die Jesus da aufschlägt und sagt, komm, du kannst zu mir kommen. Das steht wirklich nicht zwischen uns. Und was für eine Hoffnung denn da drinne steckt. Auch wenn der Thomas vielleicht im ersten Augenblick noch denkt, na, ist das jetzt alles noch so richtig oder nicht und funktioniert das jetzt mit der Auferstehung oder ist das jetzt der echte Jesus oder spielen mir die anderen Leute da einen Streich? Erstmal ist da einfach wieder die Möglichkeit da, dass das mit Jesus stimmen könnte und auf einmal taucht eine Hoffnung auf. Und wo eine Hoffnung auftaucht, da muss der Zweifel anfangen zu bröckeln. Das geht gar nicht mehr anders. Weil Zweifel kann ja nur entstehen, wenn es gar keinen Ausweg mehr gibt, wenn es gar keine Chance mehr gibt, dass es gut kommt, dass es richtig ist. Die Hoffnung, die Jesus da schenkt. Hey, und einfach diese pure Annahme des anderen, diese bedingungslose Liebe, die sich hier zeigt. Ich glaube, das ist auch ein Riesending gegen Zweifel. Und dann der echte Frieden, der nachher einkehrt. Hey, wenn der Thomas dann sagt, mein Herr, mein Gott. bam, auf einmal ist alles weg, oder? Hey, es ist wieder gut. Das sind wieder richtig gute Freunde. Es ist wieder alles okay. Wahrscheinlich ein Bekenntnis. Und dann ist wieder der Friede da. Und ich erzähle diese Geschichte und diese Dinge nicht nur einfach so auf, weil ich denke, ah ja, das sind ganz nette Punkte, die kann ich jetzt mal hier einfach benennen und die hauen wir jetzt hier einfach mal rein. Sondern ich glaube, es geht wirklich, im Endeffekt geht es darum, dass wenn ich Zweifel habe, was die Bibel uns ja lehrt, dass das die tollsten Gottesmänner haben, dass wenn wir zu Jesus kommen und wir damit zu Jesus kommen können, und wir wissen können, dass wenn ich zweifle, wenn ich Sachen nicht verstehe oder nicht wahrhaben will oder damit ein Problem habe mit dem einen oder anderen aus der Bibel oder mit Jesus, dann kann ich wissen, dass Jesus Christus erstmal immer noch mir nachgeht und mir vertrauen möchte. Und er nicht über mich verzweifelt, auch wenn ich an ihm verzweifle. Da haben wir auf einmal keinen Streit deshalb. Und dass wenn ich zu ihm hingehe und ihm das sage, dass ich Ermutigung empfangen kann. Und dass Jesus mir eine Hoffnung schenken will. Und die Bibel, das wissen wir ja, das haben wir uns ja angeguckt, ist voller Hoffnungsbotschaften. Da sind so viele gute Geschichten drin, wo es um Hoffnung geht und wie wir Hoffnung finden können, auch in den schwierigsten Situationen, in den größten Dilemmas. Hier ist eine Geschichte der Hoffnung drin. Und egal was, die bedingungslose Liebe von Gott kann da sein. Und er wünscht sich Frieden. Und sein Friedensangebot steht. Und nicht nur deshalb sprechen wir diesen Segen auch immer wieder aus, dass Gottes Friede höher ist als jeglicher Friede, den ein Mensch geben kann. Also das sagt ja Jesus selbst am Johannes. Nein. Das kann uns versöhnen. Und vielleicht können wir auch so mit Zweifeln von anderen Menschen umgehen, die Zweifel am Glauben haben, indem wir ihnen das entgegenbringen, was dieser Jesus dem Thomas entgegengebracht hat. Und vielleicht können wir uns auch dem aussetzen, wenn wir zweifeln. Und das wäre, glaube ich, schön. Da gibt es jetzt noch eine Sache, die ich ausgeklammert habe, weil darum geht es nächstes Mal und nächstes Mal ist ja Pfingsten und da kommt der Heilige Geist und der ist nochmal eine ganz andere Nummer in dieser Geschichte. Ich mag Wiederholungen, weil mich Dinge nicht nur einmal beschäftigen, sondern länger beschäftigen. Ihr habt vielleicht zum Beispiel gemerkt, dass bei den Liedern dieses Heilig, Heilig, Heilig immer wieder kommt. Das bewegt mich so sehr, dass Gott heilig ist. Und das möchte ich so sehr in den Gottesdiensten drinne haben, weil dieser Augenblick, wenn wir das gemeinsam sagen, dass Gott heilig und groß ist, für mich so eine tiefe Bedeutung hat, dass da dieser große Gott ist. Und ich weiß, in dem Text heißt es halt eben drinne, dass nur er heilig ist, aber in der Bibel steht ja auch, dass wir heilig sein sollen. Und dieser Augenblick, wo ich sagen kann, hey Gott, ich bin bei dir und ich möchte in dieser Heiligkeit auch bei dir sein. Und indem ich dich ehre, darf ich auch Ehre haben. Das ist so wunderbar. Das ist übrigens auch eine Sache, die mir Hoffnung gibt. Und die andere Sache ist dieser Text von Dietrich Bonhoeffer. Und ich finde, beim Thema Glauben passt das so gut. Da können wir wirklich von Jesus lernen, wie er mit dem Thomas umgegangen ist. Und auch da passt das. Also passieren ja auch Wunder, oder? Jesus erscheint da auf einmal und so. Und dieser Satz von Dietrich Bonhoeffer heißt, die Wunder Jesu, die Wirkung Jesu, sie waren ja nichts als sein Glaube. Glauben heißt bedingungslos trauen und wagen. Wisst ihr, und dieses Vorbild von Jesus, das ist auch das, glaube ich, was den Thomas packt. Weil Jesus so bedingungslos glaubt, was sein Vater gesagt hat. Und er das dem Thomas so vorbuchstabiert, indem er ihn einfach bedingungslos liebt, indem er einfach die Wunder und die Kraft Gottes da einsetzt und das Wirken. Und das kann er nur machen, weil er selbst so an Gott glaubt, weil er eins ist mit dem Vater. Und der Thomas kann das dann auch. Und dann sagt er diesen Satz, mein Herr, mein Gott. Wir hören jetzt gleich ein Lied und die Folie bleibt dabei eingeblendet und ich möchte dir noch einen Psalm dabei vorlesen. Und du kannst mir zuhören bei diesem Psalm, er soll nochmal zeigen, wie der David gekämpft hat und wie er selbst von Zweifel zu Glauben gekommen ist. Oder du denkst selbst darüber nach, was kann dein Vertrauen, was kann dein Glauben stärken, was kannst du dem Zweifel entgegensetzen von dem, was wir heute gehört haben. Wir hören das Lied. Mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe abgeglitten, denn ich ärgerte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn sie sind ja keine Todesgefahr, gesund und wohlgenährt ist ihr Leib. Sie erleiden kein Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum umgibt sie Hochmut wie eine Kette den Hals. Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand. Ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst und sie tun, was ihnen gerade einfällt. Sie verachten alles und reden böse davon, reden und lästern von oben herab. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll auf Erden gelten. Darum werden sie ihnen das Volk zu und läuft ihnen Strömen nach wie Wasser. Sie sagen, was sollte Gott danach fragen? Wie sollte der Höchste etwas wissen? Ha, siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche? Und bin täglich geplagt und meine Strafe ist alle Morgen da. Ich hätte fast so geredet wie sie. Aber siehe, damit hätte ich all deine Kinder verleugnet, die je gewesen sind. Ich dachte darüber nach, damit ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwierig, bis ich ins Heiligtum Gottes ging und ihr Ende bemerkte. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, Herr, so verschmähst du, wenn du aufwachst, ihr Bild in der Stadt. Als es mir wehtat im Herzen und mich in meinen Nieren stach, da war ich wirklich wie ein Narr und wusste nichts. Ich war vor dir wie ein Tier. Dennoch blieb ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott zu jeder Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Vom Zweifel zum Glauben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch, dass wir diesen Weg gemeinsam immer wieder gehen können. Wie ich schon eingangs beim Gebet erwähnt habe, ist es gut, wenn wir da füreinander auch da sind. Wenn wir füreinander beten und einstehen können vor Gott und miteinander um diesen Glauben kämpfen können. Ich spreche deshalb auch so gerne das Glaubensbekenntnis. Und vielleicht kannst du es zu Hause auch dir mal vorsagen, wenn du in so einer Not bist. Aber das ist nur die eine Seite. Wir brauchen einander und wir brauchen Gott. Und es ist okay, Zweifel zu haben. Aber ich hoffe, wir können mit Thomas lernen, mit Jesus lernen, wie wir damit umgehen können. Bevor ich den Segen spreche, möchte ich Ihnen auf zwei Sachen hinweisen. die bei uns in der Gemeinde jetzt gerade aktuell sind. Vielleicht fragst du dich, wie wird das Ganze mit Pfingsten laufen? Pfingsten, 10 Uhr Gottesdienst, Präsenz und online, Wurst und Kartoffelsalat gibt es allerdings nur für die Leute, die präsent sind. Online ist uns das noch nicht möglich, das zu schicken. Genau. Und das Ganze hat natürlich die Prämisse, dass es gutes Wetter sein muss, dass wir es draußen aufbauen können. Es braucht dann ein bisschen Zeit nach dem Gottesdienst, bis wir das machen. Das heißt, wenn du dabei sein willst, dann stell dich auf ein bisschen Zeit ein, die es braucht, um das vorzubereiten. Du kannst auch gerne kommen, ohne daran teilzunehmen. Du kannst auch gerne zu Hause gucken. Es ist einfach nur eine Einladung. Wenn das Wetter nicht stimmt, dann werden wir je nach Witterung, ob es ganz schlimm ist oder weniger gut, auch eine Lösung parat haben. Zur Not, im schlimmsten Fall, musst du einfach deine Wurst und deinen Kartoffelsalat mit nach Hause nehmen. Ich würde mir immer noch wünschen, dass wer Interesse hat, am Gottesdienst mitzuarbeiten, sich bei mir meldet. Sei es Moderation, sei es Lobpreis, sei es Thema, Interview. Vielleicht möchtest du einfach die Lieder mal aussuchen für den Gottesdienst oder du hast einfach nur ein Zeugnis. Vielleicht hast du aber eine Idee für einen ganzen Gottesdienst oder für ein ganzes Thema. Melde dich einfach bei mir. Die Dinge gehen ja so langsam Richtung wieder Normalität oder wie die neue Normalität aussehen wird. Und von daher herzliche Einladung, wenn du damit schaffen willst, wieder einsteigen willst, dann melde dich ruhig bei mir. Vielleicht hast du ja Interesse daran oder eine Idee, dann würde mich das freuen. Ich möchte ganz zum Schluss einfach noch Danke sagen. Danke für die Blumen, danke fürs Mitsingen, fürs Mitbeten, danke hinten an die Technik, danke für die Lieder, danke, dass du dabei bist, zu Hause oder hier. Danke für dein Engagement. Ich möchte dir einfach danken, und es ist schön, dass du ein Teil von uns und der Gemeinde bist. Und es freut mich. Vielen Dank dafür. Und nicht jetzt, weil ich dir dafür zu danken habe, der Segen, sondern weil Gott dich segnen will. Und wer mag und will, darf zum Segen Gottes aufstehen. Der Vater, Sohn und Heilige Geist, er segne dich. Er segne dich als ein Zeichen des Zuspruchs mit seinem Frieden, indem er dir vorangeht, mit seinem Trost, seiner Stärke, seiner Kraft, dass du heil werdest und ganz werdest, dass er dich bewahre vor der Versuchung und deine Schritte lenke. Und der Herr segne dich mit seinem Frieden. Amen. Ich wünsche dir einen schönen und frohen und herrlichen Sonntag und wir singen noch gemeinsam ein Segenslied zum Abschied. Einen frohen Sonntag wünsche ich dir.
Gott soll dich segnen, der Behüter. Über dir sein Gesicht leuchten, er soll dir gnädig sein, er soll sich freundlich zu dir wenden, sein Friede mit Gunsten über dich und über tausend Generationen, über deine ganze Familie, über Kinder und ihre Kinder, sie mit Nähe, so vorangehen, so um dich sein, hinter dir stehen, neben dir sein und in dir sein, er ist bei dir, jeden Morgen. Yeah.